Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebensfragen mit Katrin Schreiber.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ein Gläschen Sekt beim Umtrunk in der Arbeit, zum Abendessen ein Bier und vor dem Fernseher ein Glas Wein. Für viele von uns gehört Alkohol zum Alltag. Rund 1,8 Millionen Deutsche können allerdings ihren Alltag ohne Alkohol auch gar nicht mehr bewältigen. Volksdroge Alkohol. So lautet heute unser Thema bei Einfach Leben. Zu Gast bei mir im Studio ist Psychotherapeutin Christine Pschierer von der Caritas Suchtambulanz hier in München. Grüß Gott. Schön, dass Sie da sind.
Grüß Gott. Freue mich.
Frau Pschierer, ab wann hat man denn tatsächlich ein Alkoholproblem?
Also, ein Alkoholproblem hat man, wenn man häufig zu viel trinkt oder regelmäßig trinkt. Und wenn man Folgen spürt. Auch eigentlich vielleicht manchmal schon auch, wenn man keine Folgen spürt, durch das regelmäßige Trinken, weil Alkohol ist ein Nervengift und hat natürlich dadurch körperliche Auswirkungen im Magen-Darm-Trakt, im Gehirn und auch Krebsrisiko steigt. Also grundsätzlich, wenn man häufig oder regelmäßig, also häufig viel, in Abständen aber viel und regelmäßig trinkt, sollte man ein bisschen auf sich achten. Mal zum Hausarzt gehen, Leberwerte machen und so weiter. Ob es nicht überhaupt schon zu viel ist.
Das heißt, das Suchtproblem ist nicht erst dann da, wenn man den Entzug spürt, falls man mal keinen Alkohol trinkt, sondern das ist vielleicht auch schon früher da.
Also körperliche Auswirkungen können schon vorher da sein. Mhm. Und es kommt auch darauf an, wie ich gerade überhaupt gesund bin, wie ich in der Lage bin oder die Leber in der Lage ist, den Alkohol abzubauen. Aber grundsätzlich ist es ein Nervengift, ja.
Wie die Symptome von Alkoholsucht aussehen und wie man damit umgehen soll, wenn man den Verdacht hat, dass vielleicht ein Familienmitglied oder ein Freund ein Alkoholproblem hat. Unter anderem darüber sprechen wir in den kommenden 2 Stunden. Am Mikrofon Katrin Schreiber.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen.
Rund 1,8 Millionen Deutsche sind alkoholabhängig. Und noch einmal die gleiche Zahl übt einen sogenannten schädlichen Gebrauch. Allerdings werden nur weniger als 10% der Betroffenen tatsächlich therapiert. Unser Thema bei Einfach Leben lautet heute Volksdroge Alkohol. Zu Gast im Studio ist aus der Caritas Suchtambulanz hier in München Psychotherapeutin Christine Pschierer. Frau Pschierer, mal ganz allgemein gefragt, unabhängig vom Thema Alkohol, wie definieren Sie Sucht?
Also Sucht ist ein umgangssprachliches Wort für eine Abhängigkeitserkrankung. Und eine Abhängigkeitserkrankung merkt man dadurch, dass entweder Substanzen oder auch ein Verhalten, was ich habe, Substanzen wäre zum Beispiel Alkohol, aber könnten auch Medikamente sein, oder ein Verhalten wie jetzt Glücksspiel oder auch Kaufsucht und so weiter, so fokussiert wird im Leben, dass es was wie zwanghaft oder eigentlich zwanghaft ist und alles andere an Interessen zurücktritt. Und ich in körperliche oder finanzielle oder soziale Schäden in Kauf nehme. Ich kann es nicht abstellen, ich kann es nicht kontrollieren.
Hm. Gibt es eine Veranlagung zur Sucht? Kann man sagen, bei manchen Menschen ist die schon in den Genen festgeschrieben?
Also es gibt Theorien von einer genetischen Vererbung, wenn die Eltern oder ein Elternteil alkoholkrank war, dann kann nämlich die Leber den Alkohol sehr gut abbauen. Das ist aber ein Risiko, dass ich sehr viel trinke, weil das so schnell abgebaut wird und dadurch eben schnell eine Toleranzsteigerung da ist und dadurch sehr schnell eben körperliche Schäden und auch eine Abhängigkeit. Es ist auch eine Gefahr, wenn ich grundsätzlich psychische Probleme habe, weil dann ist die Gefahr, dass ich Alkohol als Medikament nutze, weil er ja so sinnvoll wirkt erstmal, also er entspannt, er dämpft Schmerzen, leider eben nur für eine bestimmte Zeit, dann wird er abgebaut, also muss ich ihn immer wieder neu nachtrinken, zu mir nehmen und das bewirkt dann die Schädigung. Also auch als Medikament. Also wenn ich Probleme habe, das ist auch eine Gefahr.
Abgesehen von den Genen, gibt es bestimmte Erfahrungen in der Kindheit, die einen davor belasten, dass man süchtig wird, zum Beispiel der Umgang der Eltern mit Alkohol oder wie das gesamte Umfeld mit Alkohol umgegangen ist?
Das denke ich sicher. Also wir haben überhaupt eine Trinkkultur, würde ich jetzt mal sagen. Also bei uns gehört Alkohol zum Leben, bei Feiern in der Kultur oder auch in Filmen, wenn Sie das sehen, wird es sehr oft bei Liebeskummer, wenn jemand den Job verliert in einem Film, wird es immer als Bewältigungsstrategie dargestellt. Das lernt man natürlich dann so nebenbei. Also wenn ich aggressiv bin, trinke ich Alkohol. Also wenn ich wütend bin, frustriert bin, wenn ich Liebeskummer habe, wenn es mir irgendwie schlecht geht, trinke ich Alkohol. Oder auch wenn es mir sehr gut geht, zur Belohnung. Und das kann man vielleicht einfach mal hinterfragen. Man kann es ja auch weiter nutzen, aber es ist auch sinnvoll, sich auch mal davon zu distanzieren und sagen, muss das die einzige Strategie sein, die ich habe?
Sie sagen, Alkohol ist Teil unserer Gesellschaft, der Alkoholkonsum. Hat Deutschland ein größeres Suchtproblem im Vergleich zu anderen europäischen Ländern?
Also jetzt vom Pro-Kopf-Verbrauch von Alkohol ist Deutschland momentan 2013 an 13. Stelle. Und vor uns sind sehr viel die östlichen Länder und auch ein paar Südländer. Ich glaube, Spanien oder Österreich ist auch kurz vor uns. Und es sind 11 Liter. Und wir sind so in der Mitte sozusagen, würde ich sagen.
Haben eigentlich häufiger Männer oder Frauen ein Suchtproblem?
Ich würde sagen, sie haben ein unterschiedliches Suchtproblem. Also bei Männern ist es wirklich eher der Alkohol oder auch die Spielsucht, die im Vordergrund stehen. Bei den Frauen ist es die Medikamentenabhängigkeit. Vor allem, wenn sie älter sind, ist sie auch oft verordnet, ja. Und aber auch die Alkoholsucht. Die Art ist auch unterschiedlich. Also Männer trinken eher vielleicht mal in der Kneipe am Abend, gehen in die Gesellschaft und trinken da vielleicht auch mal exzessiv mit ihren Kumpels. Und Frauen trinken eher heimlich zu Hause am Abend und oder auch tagsüber, wenn die Kinder aus dem Haus sind und der Mann.
Woran man erkennen kann, ob der eigene Alkoholkonsum vielleicht schon problematisch ist, darüber sprechen wir gleich weiter nach einer kurzen Pause.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Wie viel Alkohol ist noch normal und wann ist es zu viel? Unter anderem darüber sprechen wir heute bei Einfach Leben. Unser Thema lautet Volksdroge Alkohol. Zu Gast im Studio ist die Psychotherapeutin Christine Pschira aus der Caritas Suchtambulanz hier in München. Frau Pschira, die Fastenzeit, die ist vorbei jetzt. Für viele bedeutet das, seit Sonntag darf endlich wieder Alkohol getrunken werden. Wenn man jetzt diesen Moment kaum erwarten konnte, hat man dann vielleicht schon ein Alkoholproblem?
Ja, vielleicht ist so ein bisschen eine psychische Abhängigkeit. Also jetzt aber wirklich mit Vorsicht gesagt, weil es ist ja okay, wenn ich mich drauf freue, ein Glas Wein zu genießen und dabei ein bisschen entspannt zu sein. Aber es, also von daher ist Abhängigkeit vielleicht schon sehr krass gesagt, aber man kann ja mal drauf achten, ob ich mich auch auf was anderes freue, auf die Schokoladeneier oder dass ich die Familie besuche und es nicht nur das Glas Wein ist, sondern das ganze Osterfest zum Beispiel.
Ist den Betroffenen denn immer klar, dass sie eine Alkoholsucht haben? Woran erkennt man selber, dass man vielleicht einen problematischen Umgang mit Alkohol hat?
Ja, das ist leider ein bisschen, schade, dass die erste Phase der Alkoholabhängigkeit oft nicht erkannt wird. Das ist so eine Phase der Absichtslosigkeit. Ich trinke immer mehr, aber ich nehme es nicht so richtig wahr und ich nehme auch die Folgen nicht so richtig wahr. Ich will es nicht wahrnehmen, weil ich jetzt innerlich schon spüre, ich brauche den Alkohol, damit es mir gut geht. Und darum möchte ich jetzt nicht, auch wenn andere mich darauf hinweisen, du hör mal, ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich, will ich das gar nicht wissen und man wehrt es zuerst ab. Ja, und da ist es auch oft hilfreich, wenn man von außen unterstützt wird, genau, mal darauf hingewiesen wird.
Also wäre ein klares Indiz, dass man von außen darauf angesprochen wird. Da sollten schon mal alle Alarmglocken schrillen.
Wenn ich von außen angesprochen werde, sollte ich schon zuhören und mal nachfragen, was dem anderen denn aufgefallen ist, warum er sich Sorgen macht oder sie. Und ich kann mich auch einmal den Hausarzt wenden und ich kann auch eine Beratungsstelle anrufen einfach. Kann man auch anonym machen. Ja.
Alkoholsüchtige entwickeln ja oft sehr raffinierte Mechanismen, um ihre Sucht zu verbergen. Da wird viel Kaugummi gekaut, Beschwerden werden irgendwie mit einer Magen-Darm-Grippe erklärt oder die Symptome werden einfach verschleiert. Wie kann man denn sich sicher sein, wenn man die Ahnung hat, dass jemand im Umfeld ein Alkoholproblem hat?
Also es gibt natürlich offizielle Diagnosekriterien. Und eine davon wäre die Toleranzsteigerung, dass jemand sehr viel verträgt. Das sagt man meistens, für mich ist es kein Problem, ich vertrage das gut, ich bin fast wie nüchtern. Das ist aber ein Zeichen, dass die Leber schon vielleicht größer ist und gut abbauen kann. Dann ist es, dass eine gereizt, eine Stimmungslabilität, dass ich öfters gereizt bin. Dann gibt es die Veränderung, die körperlichen, also diese Magen-Darm, also dass man praktisch Durchfälle, dass die Haut sich verändert, die Haut rötet sich, es gibt sehr viel Schweißausbrüche. Ein sehr starkes Indiz ist, wenn ich versuche, den Alkohol zu reduzieren und es gelingt mir nicht. Oder wenn dann körperliche Entzugserscheinungen auftreten. Wenn ich merke, wenn ich nicht jetzt den ganzen Tag, ich habe vielleicht jetzt am Vormittag ein Glas getrunken und mittags und so weiter, dann ist es mehr geworden. Und ich merke, dass ich nach ein paar Stunden zum Zittern anfange. Oder morgens, wenn ich aufstehe, zittere, Schweißausbruch habe, ein bisschen Schwindelanfälle. Das sind eigentlich körperliche Entzugssymptome. Und da sollte man auf alle Fälle mal zum Hausarzt gehen oder eine Beratungsstelle aufsuchen, um zu schauen, ob es noch missbräuchlich ist oder ob nicht schon eine Abhängigkeit vorliegt. Da muss man dann natürlich schon sorgfältig und genauer hinschauen. Aber das sind schon wesentliche Indizien.
Wie diagnostiziert denn dann der Arzt die Alkoholsucht? Gibt es da eindeutige Symptome?
Die körperliche Entzugssymptomatik, wie schwer die zum Beispiel ist. Und wenn man die hat, das möchte ich jetzt auch wirklich sagen, sollte man auf keinen Fall dann absolut schnell alleine aufhören zu trinken. Weil das wäre dann wirklich eine Gefahr, weil das würde bedeuten, der Körper ist schon dran gewöhnt und es kann wirklich bis zu Krampfanfällen, zu Herz-Kreislauf-Kollaps kommen. Also wenn so körperliche Entzugssymptome sind, dann nicht einfach aufhören. Und vom Nachweis her, also erhöhte Leberwerte, wenn die sehr erhöht sind und man schaut dann auch, wie stark die psychische Abhängigkeit ist in einem Gespräch zum Beispiel, wie stark der Rückzug ist, wie stark jemand schon körperliche Schäden oder soziale Schäden in Kauf nimmt und wie fokussiert jemand auf den Alkohol schon ist. Also das sind so die Kriterien, die dann individuell auch unterschiedlich sind, weil es gibt auch bei den Spiegeltrinkern, das ist häufig bei Frauen, die sagen, die sehen so die Männer, die exzessiv trinken und sich schädigen. Die sagen dann, ach, ich trinke doch nur mal einen Liter Wein am Tag. Aber das ist dann eher so eine starke psychische Abhängigkeit, die natürlich auch starke körperliche Schäden hat. Und auch eigentlich schon eine richtige Abhängigkeit ist, aber die nicht so registriert wird, weil die Folgen jetzt nicht so deutlich sind.
Wenn man dann tatsächlich zum Arzt gegangen ist und der einem sagt, man müsste über einen Entzug nachdenken, welche Möglichkeiten es da gibt, welche Entzugskliniken es gibt, darüber sprechen wir gleich weiter.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen.
Willkommen zurück bei Einfach leben. Volksdroge, Alkohol. So lautet heute unser Thema. Experten schätzen, dass insgesamt 10 Millionen Deutsche durch Alkohol gefährdet sind. Bei mir im Studio ist heute Psychotherapeutin Christine Pschierer von der Caritas Suchtambulanz hier in München. Frau Pschierer, Alkoholsucht kommt oft langsam, kommt schleichend. Wie kann man verhindern, in die Sucht abzugleiten? Wann ist ein Punkt, um die Notbremse zu ziehen?
Ja, also es gibt eine offizielle Empfehlung von der WHO für risikoarmen Konsum. Das wäre für die Männer bis zu 30 Gramm Alkohol am Tag. Das sind so 3 Flaschen Bier oder 0,3 Wein. Und für die Frauen 0,10 bis 0,20, für die Älteren 0,10 eher. Und 2 bis 3 Tage in der Woche keinen Alkohol. Also dass eben dieser Gewöhnungseffekt, dass die Leber, die Enzyme und das Gehirn die Enzyme bereitstellt, den Alkohol schnell abzubauen, dass das nicht aufgebaut wird, die biologische Abhängigkeit. Darum sollte man immer wieder mal Pausen machen und auch wenn man trinkt, vielleicht ein bisschen achtsam zwischendrin vielleicht mal ein Glas Wasser trinken, dass man nicht zu viel auf einmal und ihn so schnell, sondern eher langsam und genussvoll trinken, das wäre alles so Möglichkeiten, dass ich einfach achtsam mit dem Konsum umgehe, dass ich ihn genießen kann.
Zum richtigen Zeitpunkt die Notbremse ziehen, ist das eine. Gibt es denn auch Möglichkeiten der Prävention? Also vor allem natürlich bei Kindern und Jugendlichen.
Ja, also da ist bei Kindern und Jugendlichen ist es auf der einen Seite natürlich die Aufklärung, ne? Dass ich sozusagen als Eltern meine Fürsorge zeige, dass ich mich jetzt erstmal informiere, vielleicht auch Filme bei YouTube oder es gibt von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen viele Angebote für Aufklärungsinformationen für Jugendliche und Kinder, dass ich das mit den Kindern zusammen einfach anschaue, den Fakt. was hat Alkohol für Wirkung auf den Körper, was hat er für Wirkung auf das Gehirn, für den Geist, was verändert sich, was passiert bei diesem Flatrate-Trinken mit dem Kontrollverlust und so weiter, was riskiere ich dabei. Das hilft Kindern, die Fürsorge, die die Eltern ihnen damit zeigen, dass sie das Interesse zeigen, in sich selbst zu entwickeln. Und wenn sie dann unterwegs sind und sich da auch ausprobieren, doch auch Wissen haben, Handwerkszeug. Und die andere Seite ist, dass ich Kindern vielleicht grundsätzlich auch, das ist das, was ich gesagt habe, dass man leichter in die Abhängigkeit rutscht, wenn man eine psychische Problematik hat. Dass man Kindern grundsätzlich, wenn sie gefrustet sind oder wenn sie eine Prüfung haben oder sowas, dass man sie lobt für ihre Anstrengung und nicht nur fürs Ergebnis. Also, dass sie sich was zutrauen, dass sozusagen die Widerstandsfähigkeit, die Resilienz der Kinder und Jugendlichen, dass sie die in sich haben. Und sich auch zutrauen, dass sie mal Langeweile oder frustrierende Situationen gut durchhalten und andere Strategien als Alkohol entwickeln. Rausgehen, spazieren gehen und die Sinne nützen. Ja, das ist eine gute Strategie.
Wenn die Prävention nicht angeschlagen hat, wenn der Zeitpunkt verpasst wurde, wie wir vorhin gesagt haben, mal die Notbremse zu ziehen und zu schauen, ob man ein paar Tage ohne Alkohol aushalten kann. Wann ist denn der Zeitpunkt, an dem man über einen Entzug tatsächlich nachdenken muss?
Ja, der, würde ich jetzt sagen, ist individuell. Ich glaube, wenn man Folgeerscheinungen merkt, ob es jetzt körperlich ist oder ob das psychisch ist, der Rückzug, oder ob jetzt, das ist ja sehr oft der Fall, dass dann die Freundin, der Ehepartner sagt, du, ich mache das nicht mehr mit oder sowas, dass ich da höre und dass ich zum Hausarzt gehe, zur Hausärztin oder in eine Beratungsstelle. Und da mich erstmal einfach informiere und in meinem Beratungsgespräch meine Problematik deutlicher sehe, mit der Hilfe von Menschen, die das halt öfters sich damit auskennen. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass eben der Hausarzt in der Regel zum Entzug vermittelt oder die Beratungsstelle in eine Klinik, weil der Entzug sollte möglichst stationär sein. Oder der Hausarzt sagt, es geht auch ambulant, aber günstig ist immer stationär aufgrund der Nebenwirkungen des Entzugs.
Wenn ich merke, ein Familienmitglied, ein guter Freund zeigt Symptome, wie kann man den denn dazu bewegen, sich Gedanken über einen Entzug zu machen? Das ist natürlich ein ganz heikles Thema, was ganz schwierig ist anzusprechen.
Ja, also es gibt da eine, das heißt motivierende Gesprächsführung. Das ist das, was sozusagen wir dann anwenden in Suchtberatungsstellen. Und diese Abwehr, ne, die ich gerade gesagt habe, dass ich ja einerseits den Alkohol so stark brauche. Und darum werde ich vielleicht erstmal nicht so freundlich sein, wenn mich jemand drauf anspricht. Aber trotzdem sollte man den Mut haben und die Abwehr auch in Kauf nehmen und jemanden ansprechen. Aber nicht im Sinne von einem Vorwurf oder ich muss es ihm unbedingt beweisen, sondern eher in Form von Fragen. Dass man sagt, also du hör mal, ich merke, ich mache mir Sorgen, ich sehe da so viele Flaschen bei dir rum und ich merke auch, dass du gereizt bist. Wie geht's denn dir? Ich habe so die Fantasie, du trinkst so viel, was meinst denn du? Ja, und eher dann jemanden dazu bringen, dass er nicht Ja oder Nein sagt, sondern dass man überhaupt sich interessiert für sein ganzes Leben. Wie geht's dir denn zurzeit überhaupt? Habe ich dich schon mal wieder gefragt, wie es dir geht? Also Interesse an der Person zeigen und nicht selbst so auf den Alkohol fokussiert sein, dass keine vertrauensvolle Beziehung besteht. Und gleichzeitig kann man aber auch nebenbei, auch wenn die Abwehr da ist, kann man sagen, es gibt da und da eine Beratungsstelle, man kann eine Telefonnummer einfach mal hinlegen, ja, oder Informationsmaterial hinlegen und sagen, du, ich leg dir das jetzt mal her. Und man kann auf alle Fälle auch anonym bei Beratungsstellen anrufen, als Angehöriger oder als Freund, sich das schildern und dann müssen wir auch mal gucken, individuell, wie geht man jetzt am günstigsten damit um. Man schreibt man Brief, also da gibt es dann einfach Ideen, wie man denn jetzt am günstigsten mit auf jemanden einwirken kann, jemanden in Kontakt holen kann.
Wie so ein Entzug dann aussieht, welche Phasen es da gibt und ob es eventuell auch Medikamente gibt, die einen Alkoholentzug unterstützen können, darüber sprechen wir gleich weiter nach einer kurzen Pause.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen.
Unser Thema lautet heute Volksdroge Alkohol. 7,4% der vorzeitigen Todesfälle in Europa gehen auf Alkohol zurück. Damit steht Alkoholsucht als Krankheit an dritter Stelle nach dem Rauchen und dem Bluthochdruck. Unter anderem über den schleichenden Tod durch Alkohol spreche ich heute mit der Psychotherapeutin Christine Pschira von der Caritas Suchtambulanz hier in München. Frau Pschira, darüber, wann es Zeit ist, sich Gedanken zu machen, über einen Entzug zu gehen, darüber haben wir gerade gesprochen. Aber wie sieht denn der erste schwierige Schritt dahin aus?
Ja, also der erste Schritt wäre, was ich gerade schon gesagt habe, dass ich überhaupt mich an eine Beratungsstelle oder an meine Arztärztin wende. Dann kann ich mir überlegen, wo ich den, also ich kann in eine Klinik gehen, ich kann in, zum Beispiel in München, da gibt es Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen in Schwabing, da kann ich auch jeden Tag zwischen 11 und 12 einfach hingehen, Schwabinger Klinikum. Und ich kann mich aber von meinem Hausarzt oder einer Beratungsstelle auch in eine andere Klinik in München oder wo auch immer jetzt jemand zuhört in Bayern, mich erstmal einweisen lassen. Der Entzug selber, der körperliche Entzug, ist dann in der Klinik in der Regel 5 bis 5 Tage. Manchmal kann ein bisschen länger sein, je nachdem, wie man nun mal körperlich beieinander ist. Das Stationäre hat einen Sinn, dass ich unterstützt werden kann mit Herz-Kreislauf und auch bei den Zittern und den unangenehmen Unruhezuständen, Angstzuständen beim Entzug bekomme ich meistens dann Benzodiazepine, Beruhigungsmittel, die dann natürlich ausgeschlichen werden, weil da ist sonst auch wieder eine Gefahr bestünde, dass man umsteigt sozusagen. Und das ist erstmal der körperliche Entzug und dann wird mir meistens in der, wenn es eine sehr schwere Erkrankung ist, das muss man im Vorfeld vor dem Entzug, klärt man das meistens an Beratungsstelle ab, gibt es die Möglichkeit, dass ich in eine Entwöhnungstherapie gehe, die dann länger dauert, die kann auch mal bis zu 16 Wochen oder auch noch länger, das kommt auf die Schwere der Erkrankung und der individuellen Situation an und diese Entwöhnungsphase, wo auch die psychische Abhängigkeit neben der körperlichen, die ja auch oft wesentlich gegeben ist, und die Hintergründe der Alkoholerkrankung bearbeitet werden, die kann dann ambulant sein, in einer, wie bei uns in der Beratungsstelle. Sie kann teilstationär sein, in der Tagesklinik, wo ich von früh bis abends hingehe. Und sie kann eben, was ich jetzt gerade gesagt habe, stationär sein, in einer Suchtentwöhnungsklinik, einer Reha-Klinik. Genau.
Mhm. Über wie viel Zeit sprechen wir denn da?
Also die Ambulante, das ist so eine offene, das heißt, ich habe einmal wöchentlich eine Gruppe und Beratungsgespräche, Einzelgespräche und ein bestimmtes Rückfallprophylaxetraining. Die dauert ein Jahr, weil man sagt, dass, oder die Erfahrung ist aus statistischen Werten, dass ein Jahr Abstinenz gehalten zu haben, dann die Phase eintritt, dass die Neurotransmitter, dass sich das ganze Nervensystem wieder reguliert hat und ich sehr gut ohne Alkohol zurechtkommen kann, Wohlgefühl ohne Alkohol habe, mein Körper kann selber wieder Endorphine und Dopamin und Serotonin in ausreichendem Maße herstellen. Also oder es gibt die stationäre, wo ich ja gerade schon gesagt habe, also meistens sind es mindestens 12 Wochen. Ich glaube, das kürzeste sind 8 Wochen. Es kann dann länger sein. Und anschließend gibt es dann die Phase der Nachsorge, wo ich auch ambulant wöchentlich entweder in eine Beratungsstelle oder in eine Selbsthilfegruppe gehe. Selbsthilfegruppen sind sowieso zu empfehlen im Nachhinein, um mich mit anderen Betroffenen austauschen zu können und sozusagen das Suchtgedächtnis, was entstanden ist durch die Abhängigkeit, das Reale entgegenstellen zu können. Also immer wenn dann der Suchtdruck kommt, habe ich ja dran gearbeitet sozusagen, dass ich sage, ah, jetzt habe ich Suchtdruck und das kann ich durch die regelmäßige Beschäftigung damit, ist die Gefahr der Verharmlosung nicht so gegeben. Und das Rückfallprävention.
Sie haben vorhin schon über Medikamente gesprochen, die ganz am Anfang bei der Entwöhnung helfen können. Gibt es dann auch Medikamente, die im späteren Verlauf noch eingesetzt werden können, um diesen Alkoholentzug zu unterstützen?
Ja, es gibt Medikamente, die, weil das ja so ist, dass dadurch, dass ich den Alkohol getrunken habe, mein eigenes System, Belohnungssystem, Beruhigungssystem, also Dopamin-Serotonin-Haushalt durcheinander gebracht habe, ist die Phase der Abstinenz, erstmal ist man erleichtert wegen der Folgeschäden, dann kommt aber so die trockene Phase der Abstinenz, da geht's mir eigentlich schon wieder gut und da ist es aber so, dass dann eben das wieder erstmal aufgebaut werden muss, das Belohnungssystem. Und das heißt, dass ich da auch manchmal noch irgendwie gereizt bin. Ja, dass das nicht so schnell zur Verfügung steht, dass der Ausgleich, der Innere nicht so schnell zur Verfügung steht. da gibt es eben unterstützende Medikamente, die der Arzt dann verordnet, dass diese inneren Unruhezustände, viele Menschen bekommen auch, was ich Ihnen ja vorher gesagt habe, dass sie oft eine psychische Störung, zum Beispiel eine Depression, eine Neigung zur Depression, wird erstmal antidepressiva, eine Zeit lang genommen. Das wird aber sehr oft im Laufe des Jahres wieder abgesetzt, als Übergang sozusagen.
Ich habe in der Vorbereitung auf die Sendung auch von einer Pille gelesen, die im Entzug gegeben wird, damit Alkohol, wenn er dann getrunken wird, damit man den als
negativ erlebt, ist Antabus. Ja, das ist ein Programm, genau. Das ist aber so, dass die Entscheidung, die Abstinenzentscheidung, doch etwas ist, das ich treffe. Und wenn ich wieder trinken will, dann setze ich die Medikamente vorher ab. Also das ist die Erfahrung, dass das dann einfach vorher ab. Also das würde Übelkeit verursachen. Es gibt ja auch Medikamente, die sind wirklich sehr gefährlich. Das ist, muss man aus ethischen Gründen überlegen, ob man die verordnet. Aber die halt Übelkeit und Aversion gegen Alkohol verursachen, die setzt man dann in der Regel vorher ab, weil diese psychische Abhängigkeit von dem Alkohol eben dann in anderen Bereichen wirkt und es eine Entscheidung gibt. Ah, ich halte es nicht mehr aus. Nee, ich will jetzt was trinken. Wir haben diese Ambivalenz. Die alkoholkranken Menschen haben die Ambivalenz in sich. Und an der gilt es einfach auch zu arbeiten.
Wie die Familie, wie das Umfeld, wie die Freunde in so einer Entzugsphase unterstützend helfen können, darüber sprechen wir gleich weiter in der zweiten Stunde von Einfach Leben nach den Nachrichten.
Münchner Kirchenradio. Einfach Leben. Der Talk für alle Lebensfragen mit Katrin Schreiber.
Willkommen zurück zur zweiten Stunde von Einfach Leben. Volksdroge Alkohol heißt heute unser Thema. Wirklich abstinent leben nur 5% der Erwachsenen in Deutschland. Verharmlosen wir also alle den Alkoholkonsum? Und warum steigt die Zahl der alkoholabhängigen Senioren seit Jahren an? Unter anderem darüber spreche ich heute mit der Psychotherapeutin Christine Pschierer von der Caritas Suchtambulanz hier in München. Frau Pschierer, Alkoholsucht bei Senioren gilt als besonders schwer zu diagnostizieren. Warum ist das denn so?
Ja, weil die Auswirkungen einer Alkoholproblematik bei Älteren sich vermischen kann mit anderen Ursachen. Und also zum Beispiel, was sehr häufig ist bei älteren Menschen, die trinken, sind die Stürze. Und sie werden dann ins Krankenhaus eingeliefert. Aber Stürze können natürlich einfach im Alter aufgrund des Nachlassens der Kräfte entstehen durch Schwindel und Herz-Kreislauf-Probleme und so weiter. Auch die Hautveränderungen, also die Multimorbidität, die körperlichen Veränderungen im Alter können auch sogar demenzielle Entwicklungen, also gerade bei Medikamentenabhängigkeit kann es sein, dass eine Demenz diagnostiziert wird und es sind eigentlich Medikamente die Ursache. Und von daher ist es einfach schwierig, weil es einfach viele Ursachen haben, die körperlichen Veränderungen im Alter viele Ursachen haben können. Aber man sollte einfach Alkohol und Medikamente nicht übersehen. Und da wird auch darauf hingearbeitet, jetzt die Ärzte werden ja auch sensibilisierter, dass man das einfach mit beachtet, dass das auch eine Ursache sein könnte.
In Bayern gibt es einige spezielle Angebote für Senioren, die in die Alkoholsucht abgerutscht sind, wie diese aussehen und wie die Heilungschancen sind. Unter anderem darüber sprechen wir gleich weiter in der kommenden Stunde. Am Mikrofon Katrin Schreiber.
Münchner Kirchenradio. Einfach Leben.
Volksdroge, Alkohol. Das ist heute unser Thema bei Einfach Leben. Zu Gast bei mir im Studio ist die Psychotherapeutin Christine Pschierer von der Caritas Suchtambulanz hier in München. Sie ist unter anderem Expertin für Sucht im Alter. Frau Pschierer, gibt es Schätzungen, wie viel Prozent der Senioren alkoholabhängig sind?
Ja, also es ist ja so, dass sehr, sehr lange keine Studien über 64 hinausgegangen sind und das ändert sich aber jetzt. Und von der DHS gibt es jetzt die Untersuchungen, dass bis zu 3% der älteren Männer und 1-2% der älteren Frauen eine Alkoholabhängigkeit haben. Es gab auch eine Studie von der Salzburger Universität, Salzburger Land und Oberbayern in Altenheimen und Schätzungen der Hausärzte und so weiter. Da gab es zum Beispiel, dass in den Altenheimen davon ausgegangen wird, dass 5% exzessiven Alkohol exzessiv Alkohol trinken, 5% der Menschen in den Altenheimen. Und das ist natürlich schon eine bedenkliche Zahl.
Sind das denn Menschen, die früher auch schon alkoholabhängig waren, oder ist das eine Sucht, die erst dann im Alter tatsächlich entsteht?
Das ist eben auch jetzt was spezifisch im Alter. Da gibt es die zwei Formen, Late und Early Onset. Die Early Onset, nennt man es einfach halt Englisch, sind die Menschen, die schon immer gerne Alkohol getrunken haben, die vielleicht auch schon missbräuchlich oder eine Alkoholproblematik hatten im Erwachsenen- oder Jugendalter und vielleicht immer wieder Abstinenzphasen dazwischen hatten und aufgrund unserer guten Gesundheitssystem vielleicht heute eher überleben als früher. Und wo die im Alter eine große Motivation haben, jetzt die letzten 10 Jahre oder 20 Jahre, die sie jetzt dann so beschreiben, gut zu leben. Also die haben dann auch eine gute Abstinenz-Entscheidungsmotivation. Und die Late Onset, die haben eine noch bessere Diagnose. Das sind oft Menschen, die erst im Alter hineinrutschen und durch Situationen, die im Alter gegeben sind und ja, und die haben eigentlich auch eine sehr gute Prognose.
Was sind denn die Auslöser für Alkoholsucht im Alter? Was sind da die Gründe?
Ja, da gibt es natürlich unterschiedliche Gründe. Die Herausforderungen im Alter an sich, gerade in unserer, jetzt sage ich einfach mal, narzisstisch und leistungsorientierten Gesellschaft, sind zum Beispiel die körperlichen Veränderungen doch für einzelne Menschen eine große Herausforderung. Ja, also überhaupt der Eintritt ins Rentenalter wird manchmal unterschätzt, was das an Identitätsverlust bedeutet. Und dann kommt eben diese körperlichen Einschränkungen hinzu, dass man merkt, ach, ich werde ein bisschen schwächer und ich sehe nicht mehr so gut und ich höre nicht mehr so gut. Das muss man dann erstmal verarbeiten. Und Einsamkeit, also wenn Verluste häufen sich auch eher, dass jemand, dass im Umfeld jemand stirbt, dass der Partner stirbt oder auch schwer erkrankt. Auch die Pflege von Angehörigen ist sehr häufig bei Late Onset eine Ursache, dass die Ehefrau den ganzen Tag den Mann zu Hause pflegt und setzt sich halt abends hin und denkt sich, oh, jetzt mein Glaserl Wein, ja, und dann wird's 2 Glaserl und häufig ist es so, wenn dann der Angehörige stirbt, dann rutscht man ins Bodenlose und dann trinkt man vielleicht schon tagsüber und so passiert's dann, dass man einfach dann reinrutscht.
Welche Rolle spielen denn da noch die zusätzlichen Medikamente, die oft im höheren Alter genommen werden? Bestärken die Alkoholsucht? Verschleiern die?
Ja, also die Wechselwirkung zwischen Alkohol und Medikamenten, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Da würde ich auch empfehlen, dass man einfach zum Apotheker, zur Apothekerin geht und sich da, weil die haben das ja richtig gut studiert, sie kennen sich aus, die haben die neuesten Studien, da einfach auch fragt, wie das ist, wenn man einkauft, also ohne, dass man jetzt ein Problem hat, dass man einfach sagt, sag's mal, wie ist denn das, wenn ich die Medikamente nehme, kann ich da ein Glaserl Wein trinken oder nicht, also grundsätzlich. Und auch die Wechselwirkungen der Medikamente untereinander ist zum Beispiel auch ein Thema diesbezüglich. Und da sollte man sich schon einfach beim Hausarzt oder auch bei der Stadt, gibt es so eine Beratungsstelle, kann man sie auch mal anrufen, sich einfach beraten lassen und nachfragen.
Ja. Wie sich Alkoholsucht im Alter unterscheidet von jungen Erwachsenen, die alkoholsüchtig sind, darüber sprechen wir gleich weiter und welche Angebote es gibt für alkoholsüchtige Senioren.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen.
Volksdroge Alkohol. So lautet heute unser Thema bei Einfach leben. Experten schätzen, dass insgesamt 10 Millionen Deutsche durch Alkohol gefährdet sind. Bei mir im Studio ist heute Psychotherapeutin Christine Pschierer von der Caritas Suchtambulanz hier in München. Frau Pschierer, wir haben gerade über das Phänomen der Alkoholsucht gesprochen, die erst im höheren Alter beginnt. Sie sind hier in München ja auch vor allem für die Betreuung von alkoholabhängigen Senioren zuständig. Kann man denn sagen, dass Senioren ihre Sucht noch gezielter verbergen als Jugendliche, weil die Scham einfach größer ist?
Ja, das ist unsere Erfahrung. Also, dass ältere Menschen einfach wirklich eine hohe Schuld- und Schamschwelle haben und deshalb eigentlich auch dieses altersspezifische Angebot, dass es in den Gruppen eben die älteren Menschen untereinander sind, weil die Erfahrung war in der Fachambulanz, dass die älteren Menschen in gemischten Gruppen leicht hinten runterfallen, sich nicht so leicht äußern und dass dieser gemeinschaftliche Hintergrund ihnen die Möglichkeit gibt, eher darüber zu sprechen. Und vielleicht liegt es einfach an diesem Bild, was wir haben oder die Menschen selber in sich haben. Ich bin die Erwachsene, ich bin die reife, weise oder der ältere Mensch verlangt da sehr viel von sich. Aber ich denke auch, wenn man älter ist, kann man ein Problem haben, aber man ist halt gewöhnt, dass die Kinder die Probleme haben. Und das ist so eine Hemmschwelle dann. Vor allem auch ist dann umgekehrt, in Bezug auf die Angehörigen, ist den Angehörigen zu sagen, fällt schwerer.
Ja. Sind denn auch die gesundheitlichen Schäden größer im Alter als bei jungen Abhängigen?
Dadurch, dass der Alkohol im Alter natürlich, dadurch, dass wir weniger Wasser in den Zellen haben, wirkt der Alkohol intensiver. Der braucht auch länger, bis er abgebaut wird. Das heißt, die Gefahr der Schädigung ist natürlich höher. Dann kommt dazu, dass sehr viele ältere Menschen eben Medikamente nehmen und diese Wechselwirkungen natürlich auch Schäden bewirken können. Und bei den Medikamenten selber ist es so, dass zum Beispiel so, es werden dann oft so Schlaftabletten verordnet, die dann die Low-Dose-Abhängigkeit, wo dann jemand am Abend eine Viertelte Schlaftablette oder eine nimmt und hat den ganzen Tag Unruhezustände, das sind eigentlich Entzugserscheinungen. Also da ist, das ist jetzt auch was eher altersspezifisches und die körperlichen Schäden sind, die Gefahr ist größer, was allerdings positiv ist in unserer Erfahrung, ist, dass wenn die Menschen sich dann für eine Abstinenz entscheiden und für eine Behandlung, dass das im Alter auch regenerierbar ist. Mit 70, mit 80 werden sie das merken, dass da wirklich der Körper regeneriert. Es gibt natürlich auch Folgeschäden, wenn jemand viel getrunken hat, die dann nicht mehr reparabel sind, aber es ist sehr, sehr viel reparabel. Auch das ist übrigens bei Älteren dann, wenn sie eben dann mal einen Schlaganfall hatten und dann ist es festgestellt worden, die Alkoholproblematik, oder sie sind schwer gestürzt oder sie haben eine Magen-Darm-schwierige Erkrankung, dass das auch der Punkt ist, sagen, boah, das habe ich jetzt überstanden und das ist aber jetzt wirklich der Grund, ich höre auf, ich will Lebensqualität, ich will die 10 Jahre noch gut leben, ist oft eine Motivation dann, die Gesundheit.
Welche Angebote für Senioren, welche speziellen Angebote zum Entzug gibt es denn? Wie müssen die sich unterscheiden von denen für Erwachsene, junge Erwachsene, Jugendliche?
Ja, es ist jetzt, überhaupt wird es jetzt langsam enttabuisiert, dieses Thema. Es werden überhaupt Studien gemacht. Das heißt, dass es in den Kliniken wie in den Beratungsstellen präsenter wird, dass es eine spezifische Behandlung braucht. Die spezifische Behandlung bedeutet, dass ich zum Beispiel immer auch ein bisschen schaue, wie ist es denn eigentlich mit der Wechselwirkung mit den Medikamenten und dem Alkohol, weil sehr viele ältere Menschen eben einfach Medikamente nehmen, dass man das mit berücksichtigt und nicht nur fokussiert in den Alkohol. Das ist das eine. Dann ist es auch so, dass, was ich gerade schon gesagt habe, in der Behandlung diese altersspezifischen Gruppen die Möglichkeit gibt, dass eben die, auch die altersspezifischen Probleme, und die Probleme sind ja oft sehr, sehr gleich, sehr ähnlich. Also Partnerschaftskonflikte, Einsamkeit ist zum Beispiel ein großes Thema fürs heimliche Trinken, dass das mehr Raum hat und dass man da eher Strategien findet, für sich selber Möglichkeiten, eben den Hintergrund der Alkoholerkrankung besser zu erfassen, die Probleme dahinter auch besser zu bearbeiten.
Welche speziellen Angebote für alkoholabhängige Senioren gibt es denn in München, im Raum München und Oberbayern?
Ja, also es gibt bei uns jetzt eben in der Caritas Wachambulanz unser altersspezifisches Angebot. Da kann man zum Beispiel am Donnerstagnachmittag um 3:30 einfach in eine Gruppe kommen oder einfach anrufen und ein Beratungsgespräch ausmachen. Das ist auch kostenlos, also das ist unverbindlich. Aber man kann natürlich auch in jede andere Beratungsstelle gehen, weil das Thema an sich einfach jetzt sehr viel auch in Gremien besprochen wird, in Fortbildungen besprochen wird. Und von daher gehe ich aus, vielleicht jetzt nicht überall so ein altersspezifisches Angebot ist, aber dass es mehr Raum bekommt in allen Beratungsstellen. Und es gibt auch Kliniken, die ein spezielles Beratungsangebot dann haben. Aber da ist es sinnvoll, dass man sich da einfach bei der Beratungsstelle meldet und wir vermitteln da auch. Oder beim Hausarzt, die Hausärzte wissen das dann auch. In Regensburg zum Beispiel gibt es ein Projekt mit Betroffenen, ehemals Betroffenen und einer von der Caritas Fachambulanz in Regensburg, die zum Beispiel gemeinsam dann in Heime gehen. Also es gibt unterschiedliche Projekte.
Über die Möglichkeit eines Klinikaufenthaltes, da sprechen wir gleich weiter drüber nach den Nachrichten.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen.
Alkohol ist Stresskiller, Lockermacher, Realitätsverscheucher oder auch Angstzerstäuber. Für rund 1,8 Millionen Deutsche hat diese Art, ihre Probleme zu lösen, allerdings in die Sucht geführt. Über die Volksdroge Alkohol und welche Schäden sie verursacht, haben wir in den vergangenen anderthalb Stunden schon ausführlicher gesprochen. Expertin bei mir im Studio ist Christine Pschierer von der Caritas Suchtambulanz in München. Frau Pschierer, wenn man das Gefühl hat, man hat ein Alkoholproblem, was ist dann der erste Schritt?
Ich würde sagen, der erste Schritt ist, dass ich mal genauer achtsam mich betrachte und sage, wie komme ich drauf? Ich kann das auch aufschreiben. Was macht mir gerade Sorgen? Wo habe ich das Gefühl? Und dann kann ich mit dem, was ich mir aufgeschrieben habe, eben sinnvollerweise mich an Angehörige, an Freunde wenden. Ich kann mir Informationen holen. Ich kann am sinnvollsten finde ich natürlich, in eine Beratungsstelle zu gehen oder mit einem Arzt des Vertrauens zu sprechen, um das abzuklären, wie groß ist das Problem, was sind die Hintergründe und so weiter.
Mhm. Welche Entzugsprogramme gibt es denn, welche verschiedenen und welche Entzugskliniken vielleicht gibt es auch in Deutschland?
Ja, also es gibt natürlich mehrere Reha-Kliniken. Es gibt auch in München mehrere Beratungsstellen, also viele Beratungsstellen mit unterschiedlichen Programmen und Schwerpunkten. Da ist es gut, entweder im Internet zu gucken oder zu einer Beratungsstelle zu gehen, weil wir kennen sich natürlich untereinander und kann das auch vermitteln. Also zum Beispiel frauenspezifische Programme im FDZ oder ein kontrolliertes Trinken im Teil 19 oder bei uns das altersspezifische. Also es gibt ganz verschiedene Programme. Und auch bei den Kliniken ist es so, dass es sinnvoll ist, sich das in Ruhe anzuschauen, welche Klinik ist denn sinnvoll für mich. Es gibt Kliniken, die eher ein Trauma, auch spezialisiert sind für Traumahintergrund. Es gibt Kliniken mit einem altersspezifischen Programm auch. Es gibt Frauen-, Männerkliniken. Es gibt Kliniken, die sehr stark für den Beruf vorbereiten. Also das muss man dann einfach wirklich in Ruhe gemeinsam anschauen. Mhm. Es gibt kleine, große Kliniken.
Wann macht denn ein Klinikaufenthalt Sinn und wann reicht vielleicht auch ein ambulanter Entzug?
Also ein Klinikaufenthalt macht dann Sinn. Es gibt eine sechswöchige, in der Regel kann auch mal länger sein, eine sechswöchige Motivationsphase, wenn ich zur Beratung komme, wo ich dann vielleicht ein paar Einzelgespräche hintereinander habe. Das ist auch kostenlos. Das wird vom Bezirk Oberbayern pauschal finanziert. Und wo man so guckt, schaffe ich es, mit Hilfe der Gespräche und mit Hilfe meines eigenen Willens in die Abstinenz zu kommen. Und dann wäre natürlich die Ambulante eine gute Möglichkeit. Wenn ich das nicht so schaffe und sage, ich will aber abends zu Hause sein, dann kann ich das Tagklinik probieren. In der Tagesklinik von der Caritas zum Beispiel gibt es in München, es gibt woanders dann auch andere Tageskliniken. Und wenn ich das aber nicht schaffe in den 6 Wochen, wenn ich merke, boah, ich werde doch wieder rückfällig, ich muss am Abend mein Bier trinken, dann ist es so, dass die Beratungsstelle eine Klinik heraussucht, einen bei der Klinik anmeldet und bei der Klinik vorher, zeitnah, bevor man in die Klinik geht, den Entzug erst macht. Also man geht vorher, kurz vorher in die Klinik, macht den stationären Entzug und wird dann sofort in die Entwöhnungsklinik vermittelt. Damit nicht zwischendrin, also in die Entwöhnungsklinik sollte man auch möglichst entgiftet. Also dass die körperliche Entgiftung stattgefunden hat, wird man dann aufgenommen.
Wie kann denn das familiäre Umfeld, wie können denn Freunde so eine Entzugsphase unterstützen?
Ja, also für Freunde und Angehörige, wenn jemand abhängig ist, ist das auch ein großes Leid. Das muss man einfach sagen. Das ist eine große seelische Herausforderung. Man versucht einfach immer nett zu sein, man versucht zu helfen, rutscht dann vielleicht in die Co-Abhängigkeit, nimmt viel ab, ruft den Chef an, wenn jemand in der Früh nicht in die Arbeit geht, ne? Oder sagt, ich mache dir den Termin beim Hausarzt. Und dann wird man natürlich sauer, wenn der andere aufgrund seiner Abhängigkeit es nicht schafft, das einzuhalten. Es ist ja auch ein Teil, dass man dann verheimlicht und trickst, weil man ja den Alkohol nicht weggeben will. Und wenn man dann in die Situation kommt, dass man jemand immer beweist und Vorwürfe macht, ist es ungünstig. günstig ist, wenn man von sich selber spricht, ja, und sagt, ich mache mir Sorgen und auch von den eigenen Auswirkungen, wie es einem selber geht, dass der andere die Chance hat, auch darüber nachzudenken, über diese Auswirkungen, die sozialen. Grundsätzlich kann man als auch Angehöriger sich natürlich auch informieren. Hilfreich ist wirklich auch, würde ich schon sagen, sich da auch professionell Hilfe zu suchen, wie man jemand anspricht, wie die Situation ist und dann vielleicht jemanden auch begleitet.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen.
Alkohol gehört zu den in Deutschland am häufigsten konsumierten Drogen. Bei Firmen- und Familienfeiern gehört es dazu, mitzutrinken. Das macht es für trockene Alkoholiker besonders schwer, abstinent zu bleiben. Wir sprechen heute bei Einfach Leben über die Volksdroge Alkohol. Expertin bei mir im Studio ist Christine Pschierer von der Caritas Suchtambulanz. Frau Pschierer, wir haben gerade über die verschiedenen Möglichkeiten eines Entzugs gesprochen. Wenn der geschafft ist, wie vermeide ich denn den Rückfall?
Ja, das ist wirklich ein wichtiges Thema, weil ich habe natürlich schon sehr, sehr viel geschafft, wenn ich mich entschieden habe, in Entzug und in die Entwöhnung zu gehen. Und die Rückfall, man kann sagen, die Sucht findet im limbischen System, also in einem alten System des Gehirns statt, das ein bisschen unbewusst ist, ja, wo die Gefühle verankert sind. Die Entscheidung, die Abstinenz zu halten, findet im Vorderhirn, im Bewusstsein statt. Und dies Bewusstsein kann ich mir erarbeiten. Das heißt, dadurch, dass ich in einer Behandlung lerne, wie Alkohol wirkt, dass ich lerne, wenn der Suchtdruck, der eben aus diesem limbischen System kommt, ein Mangelgefühl ist, Unruhe ist, Anspannung ist, Angst ist, dass ich lerne, mich davon zu distanzieren, dass ich zum Beispiel erstmal sage, Stopp. Wenn der Suchtdruck kommt, jetzt gehe ich einmal erstmal um den Block herum. Ich nenne jetzt einfach ein paar Strategien. Ich habe mir einen Brief geschrieben, was ich alles gewonnen habe durch die Abstinenz, was ich alles verlieren werde. Den Brief habe ich im Geldbeutel. Ich nehme vor, den erst zu lesen, bevor ich das Glas nehme. Oder ich rufe jemanden an. Ich habe die Suchthotline oder Beratungsstelle oder meine Angehörigen oder Freunde. Also diese Strategien werden alle erarbeitet in der Behandlung, auch individuell abgestimmt. Und die kann ich dann eben nutzen, wenn der Suchtdruck wieder auftaucht. Und ich kann auch lernen, in der Behandlung achtsam mit mir zu sein. Weil sehr oft ist es so, dass alkoholkranke Menschen sind, die zum Beispiel sehr leistungsorientiert sind und über ihre Grenzen gehen. Oder die sehr mitfühlend sind und auch da ständig über ihre Grenzen gegangen sind und das natürlich auch beim Trinken gemacht haben. Zum Beispiel Grenzen zu setzen, auf sich zu achten, rechtzeitig für sich zu sorgen. Das sind so Themen für die Rückfallprävention. Und ganz wichtig ist die Selbsthilfegruppe. Also, dass ich regelmäßig weiter immer wieder dieses Thema, weil die Alkoholerkrankung eine chronische Erkrankung ist. Die Heilung ist eigentlich die Abstinenz. Und die merke ich auch sehr schnell. Aber im Hintergrund ist eben immer wieder diese Gefahr, des Rückfalls, gehört zu dieser Erkrankung dazu. Damit muss ich einfach rechnen. Und das eine ist es zu vermeiden. Und wenn ich nun mal einfach wirklich was getrunken habe, so schnell wie möglich nach außen zu gehen, mit Freunden zu sprechen oder eben mich sofort an die Beratungsstelle zu wenden und sagen, ich möchte jetzt mal ein Gespräch, was ist jetzt gerade abgelaufen, jetzt war ich 7 Jahre Abstinenz und jetzt passiert mir sowas. Also, dass ich nicht tiefer hineinrutsche.
Wie sind denn die Heilungschancen bei Alkoholsucht und wann spricht man überhaupt von geheilt?
Also es ist so, dass es gibt auch mehrere Statistiken. Also bei uns zum Beispiel haben wir auch eine Evaluationsstudie gemacht, 60+. Da waren nach einem Jahr, Katamnesestudie, nach einem Jahr noch 48% abstinent. Das heißt, die haben überhaupt keinen Alkohol getrunken. Das ist eigentlich schon ein gutes Ergebnis, ja. Und in der Regel kann man sagen, so zwischen 40% und 60% bewegen sich die Studien nach einem Jahr, nach 5 Jahre abstinent. Und es ist ja auch so, wenn mal ein Rückfall ist, ist es nicht so tragisch, wenn jemand ganz, ganz schnell, dass eben keine Schädigungen sich einstellen, wieder in die Abstinenz geht. Aber die Chancen, eine Abstinenz zu halten, sage ich mit, und damit eben diese Auswirkungen von der Alkoholerkrankungen nicht zu haben und gesundheitlich wieder zu heilen, körperlich, seelisch und geistig, sind eigentlich doch recht gut. Also es ist über die Hälfte.
Wir haben es schon mehrfach angesprochen, Alkohol trinken gehört in unserer Gesellschaft einfach dazu. Es gibt viele Gelegenheiten, Familienfeiern, Firmenfeiern. Wie kann man sich denn als trockener Alkoholiker davor bewahren, davor retten, da mittrinken zu müssen?
Ja, da ist es so, dass es welche gibt, denen fällt es ganz leicht. Ja, und es gibt welche, denen fällt es ganz schwer. Und da ist es gut, wenn man die Fokussierung auf dem Alkohol aufgibt, sondern dass ich auch sehe, was ich denn sonst alles genieße bei diesem Familientreffen. Ja, dass ich sehe, weil der Alkohol stumpft ja ab. Derjenige, der keinen Alkohol trinkt bei der Familienfeier, der kann den Schweinebraten genießen, ja? Der kann also die Düfte viel intensiver, das sagen die Menschen auch, das ist unglaublich, ich nehme die Düfte wahr und ich die Sinne nehmen wieder zu. Und das heißt, ich kann mit allen Sinnen genießen und ich töte mich nicht oder ich dämpfe mich nicht so ab. Das ist der Vorteil. Und ich kann mit meinen Angehörigen zusammen sein und ich kann die Liebe, die Fürsorge, das Interesse zeigen. Und das macht doch auch sehr glücklich, so wie ich das höre bei den Leuten. Und zu wissen, dass ich das alles mal nicht hatte, diesen Unterschied, macht die Qualität aus.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen.
Das waren 2 Stunden Einfach leben zum Thema Volksdroge Alkohol. Zu Gast im Studio war Christine Pschierer von der Caritas Suchtambulanz hier in München. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Kommen.
Danke auch für Ihr Interesse.
Falls Sie Teile der Sendung verpasst haben oder die ganze Sendung noch einmal nachhören wollen, können Sie das im Internet unter münchner-kirchenradio.de. Und wenn Sie Fragen haben zu Partnerschaft, Erziehung und Verbraucherthemen, schreiben Sie uns. Wir geben Ihre Fragen an unsere Experten weiter. Per E-Mail an einfach-leben@münchner-kirchenradio.de. Ich danke für Ihr Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Schreiber. Machen Sie es gut.